Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, den ich Ihnen deshalb nicht vorstellen muss, weil ihn jeder kennt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Marius Müller-Westernhagen.
Guten Morgen. Das bezweifle ich schon mal, dass mich jeder kennt.
ich würde mal sagen, wenn du in Deutschland eine Umfrage machst, 90%? 80%? Also ein relativ hoher Bekanntheitsgrad. Vielleicht noch zwei andere Sachen vorneweg. Wir haben ein paar Mal schon in der Vergangenheit Sendung gemacht, duzen uns deshalb. Und zum anderen, wir sehen uns nicht, weil du in einem Studio in Berlin sitzt und ich in einem Studio in Stuttgart.
Das ist richtig. Und schrecklicherweise muss ich mich selbst hören, weil ich über den Kopfhörer das höre.
Ja, aber wenn einer das gewohnt ist, dann bist es du.
Ja, das stimmt.
Allerdings meistens singenderweise.
Man lernt es zu akzeptieren.
Ist es für dich ein Problem, ein Gespräch zu führen, wenn du dein Gegenüber nicht siehst, oder ist es wurscht?
Es ist inzwischen zur Routine geworden, aber so die ersten paar Mal war es sehr eigenartig, ja.
Es gibt einen aktuellen Anlass für diese Sendung. Das ist eine neue CD, genauer gesagt eine Doppel-CD, MTV Unplugged.
Vierfach Vinyl auch, gibt es das auch. Und das finde ich besonders schön.
Und eine DVD gibt es auch.
Die gibt es auch.
Mit einem tollen Regisseur.
Ja.
Wer ist das?
Fatih Akin.
Warum bist du auf den gekommen?
Wir saßen zusammen mit der Plattenfirma und haben darüber diskutiert, wer soll Regie machen. Und das sind ja dann immer die, die es dann eigentlich immer machen. Das ist ja so der Ansatz, das ist so die sichere Nummer.
Ja.
Und ich habe dann gefragt, habt ihr schon mal dran gedacht in Amerika? Und ist es ja gang und gäbe, dass große Filmregisseure auch Konzertfilme drehen. Man denkt an Scorsese, der The Last Wall mit The Band gemacht hat, der mit den Stones dann viel gemacht hat. Man denkt an Jonathan Demme, der Stop Making Sense gemacht hat, den für mich der beste Konzertfilm, der je gemacht wurde.
Kanntest du Akin vorher schon persönlich?
Ich kannte ihn flüchtig, und zwar von der Filmpreisverleihung, weil ich bin ja Mitglied dieser Filmakademie in Deutschland.
Aha.
Und er hatte ein paar Preise bekommen, und dann habe ich ihn angesprochen und gesagt, ich finde, dass sie das absolut verdienen, weil sie eine große Qualität haben, die im deutschen Film sehr, sehr selten ist. Ihre Filme sind soulful, ihre Filme sind so, dass man die Schauspieler fast riecht, man spürt die, man kommt diesen Figuren sehr, sehr nah, und dadurch erzeugt er natürlich eine hohe Empathie. Und Fatih ist jemand, den ich mir vorstellen konnte, weil seine Arbeit doch sehr, sehr radikal ist. Und das kam mir nie vor, als wäre die mit irgendeinem Kalkül gemacht, mit irgendeinem kommerziellen Gedanken.
Und diese Kooperation hat sich unterm Strich dann auch gelohnt,
wenn
du das Ergebnis anguckst?
Wunderbare Arbeit. Weil ich wollte halt nicht diese Show-Aufzeichnungen haben. Mhm. Das ist es oft in den letzten Jahren. Sondern ich wollte einen Film haben mit filmischen Mitteln. Und dann war es so, dass er mir gesagt hat, du inszenierst die Bühne, du machst exakt das, was du willst, und ich bin der beobachtet. Und dann haben wir beide Arbeit bei den Proben noch entwickelt, wie ist das Opening der Show und wie ist das Ende der Show. Und das war unsere Arbeit, und die war von unglaublicher Harmonie, und sonst kannst du sowas auch nicht herstellen, wenn nicht alle Leute da ihre Hingabe und ihre Leidenschaft reinbringen und das als ihre Sache ansehen. Und das war bis hin zu der Crew von der Volksbühne, die mit einer solchen Hingabe da mitgearbeitet haben. Ich kann mich nur bedanken bei allen.
Okay. MTV Unplugged, Doppel-CD, viermal Vinyl plus DVD. Ein Projekt, das du schon mal angeboten bekommen hast, damals vor vielen Jahren abgesagt hast, jetzt zugesagt. Warum?
Ich glaube, ich war sogar der Erste, weil ich das für eine große musikalische und künstlerische Herausforderung halte, halt so eine Werkshow zu machen, zurückzugehen über Jahrzehnte, sich das anzuhören und einen vollkommen neuen Ansatz zu finden und sich das zu erarbeiten. Ich fühlte mich damals nicht dazu bereit.
Okay, jetzt hast du zugesagt und standest, vermute ich zumindest von außen betrachtet, vor dem Problem, aus einem riesigen Repertoire aus mehr als 4 Jahrzehnten, ich weiß es nicht, 20, 22 oder in der Größenordnung, Stücke auszuwählen.
Ja, 24 Stücke, aber das ist nicht einfach, weil auch so eine Setliste ist immer eine Komposition in sich selbst, genau wie eine Running Order auf einer Platte.
Ja.
Und als ich das erste Mal diesen ganzen Katalog anhören musste, du hörst ja nie deine eigene Musik, kamen mir einige Stücke auch vollkommen neu vor.
Und dann musst du ja auch die Stücke, die du auswählst, minimalisieren, weil der Sound ja dann ein ganz anderer ist.
Du musst neu rangehen, weil du weißt, du hast andere Möglichkeiten, du hast ein anderes Arrangement und natürlich gehört zu dieser Geschichte dann auch diese Hits aus den 90ern und 80ern. Ja. Das ist natürlich auch vollkommen klar, aber es ist halt nur ein Teil. Also ich wollte es einfach mit der größten Ernsthaftigkeit anfangen. Das war für mich ganz wichtig. Und das Wort, was am meisten fiel zwischen Fatih und mir während dieser ganzen Arbeit, war immer Wahrhaftigkeit.
Fatih, um es nochmal zu sagen, der Regisseur, der die DVD gemacht hat. Was die Auswahl der Musiker angeht, klarerweise deine Band. Dann gibt es einen Herrn, den der eine oder andere Hörer auch kennen wird. Der heißt Udo Lindenberg. Mhm. Pfefferminz spielt da, glaube ich, Schlagzeug. Ja. Wie seid ihr befreundet oder wie kam es dazu?
Seit den Tagen, als keiner von uns bekannt war, genau wie mit Otto, und der Kontakt war immer da über die vielen Jahre, also mal lockerer, mal intensiver, und ich finde fast, dass MTV Unplugged uns wieder näher gebracht hat.
Da also gibt es auch so eine gegenseitige...
Fliegen also die SMS auch immer hin und her.
Da gibt es auch eine gegenseitige Wertschätzung zwischen euch?
Ja, durchaus.
Ansonsten jeweils ein Duett, einmal mit deiner Tochter, einmal mit deiner Freundin. Warum war dir dieses beides wichtig?
Naja, das ist ja ein anderer Ansatz heute der Industrie, aber da war von vornherein klar, dass ich das nicht machen würde. Ich habe gesagt, okay, erstens nicht so eine inflationäre Gästeschar, wo bei jedem zweiten Stück jemand auftaucht, weil darum geht's ja gar nicht bei dieser Show. Und zweitens, wenn ich mir Gäste einlade, werden das nur wenige sein und Leute einfach sein, die mir sehr nahe stehen, die ich sehr schätze, weil es wäre ja verlogen, dann Leute zu haben auf der Bühne, wo du dann ganz begeistert bist und bist es einfach nicht. Aber so ist das Geschäft heute leider.
Das waren deine nicht verhandelbaren Bedingungen und die wurden auch so akzeptiert.
Ja, mit unter Schmerzen. Aber es war ein großer Kampf, also eine lange, lange Zeit, weil auch die Firmen nicht mehr gewohnt sind, mit Leuten zu arbeiten, die kompromisslos sind. Ich kann es aber gar nicht anders, weil es bringt mich um, weil das ist mein Leben.
Ja.
Das, was ich schreibe und was ich auf der Bühne mache, das ist mein Leben. Und da gebe ich mein Herz und meine Seele rein und da lasse ich auch mit mir nicht diskutieren.
Wir wollten ein paar Sätze über ein Musikgeschäft verlieren, in dem du A, ein Teil davon bist und dass sich B, doch dramatisch verändert hat. Womit fangen wir an? Mit CDs verdient man da noch Geld?
Also erstens war Geld bei mir jetzt nicht so unbedingt der Ansatz, und ich habe durch sehr viel Glück halt dann Erfolg gehabt. Das ist Erfolg passiert dann, wenn du einen Zeitgeist triffst und wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist.
Ja gut, aber Erfolg, Verzeihung, bemisst sich bei dir in mehr als 10 Millionen verkauften Tonträgern.
Ja, sind schon noch ein paar mehr, ja. Oh. Was natürlich dann die Freiheit immer weiter erhöht, das zu machen, was du willst, wenn du nicht käuflich bist. Und das war immer meine Macht in dieser Industrie, weil das Verständnis ist ja das, ach, da legen wir noch was drauf, dann macht er das schon.
Wirklich. Wobei das, wenn ich das sagen darf, glaube bei dir keine komplett geradlinige Entwicklung war, weil du ja auch Phasen hattest. Du hattest mal so eine, glaube Ende der 90er Jahre eine Phase, ich gehe nicht mehr in die großen Hallen, mach nur noch kleine Konzerte.
Nee, das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich spiele keine Stadien mehr, weil ich einfach aus vielerlei Gründen. Erstens, weil ich in eine Position gekommen war, die ich weder ausfüllen konnte noch wollte. Also wenn es anfängt, dass Mütter dir ihre Kinder hochreichen auf die Bühne, wie Diktatoren, dann wird es einfach so, wo du anfängst zu überlegen, hey, hier läuft was falsch. Und das Zweite, so solche Stadionshows zu inszenieren, da stößt du irgendwann mal kreativ an die Grenzen. Dann kann es eigentlich immer nur noch größer werden. Es gibt viele Gruppen, die dieses Problem haben. Also zum Beispiel die letzte U2-Show fand ich abwegig, weil das war wie eine Präsentation, eine weltweite Präsentation von einem neuen Auto. Mhm. Das hatte keine Inhalte mehr. Und ich bin der Meinung, dass es gerade in der jetzigen Zeit wieder wichtiger wird, Inhalte zu füllen und nicht nur einfach größere Verpackungen zu liefern.
Aber hast du tatsächlich das Gefühl gehabt oder ist auch tatsächlich erlebt, dass dein Publikum dich dann anders wahrgenommen hat, wenn du eben in die kleineren Hallen gegangen bist?
Ja, durchaus. Also es ist ja auch so witzig, du gewöhnst dich ja an jede Dimension. Das heißt, für mich war es vollkommen normal, rauszugehen und da sind 65, 70, 80.000 Zuschauer. Und dann kommst du in eine Halle, die irgendwie 10.000 fasst und du denkst, ach, wie niedlich, das ist ja gemütlich hier. Aber ich habe auch festgestellt, auch die Qualität erlebt, was wir jetzt ja auch immer wieder machen, dann zwischendurch auch mal wieder in Clubs zu spielen. Wir haben eine ganze Club-Tournee gemacht, die auch absolut für mich keinerlei Gewinn gebracht hat. Es war einfach nur, um diese neue Platte zu spielen und die auch vollständig zu spielen und ausschließlich zu spielen.
Aber nee, sag mal, wenn ich da kurz zwischenfragen darf, als Gradmesser, dass man irgendwann mal 50.000 Leute hatte, dann 5.000 und nur noch 500 zum Schluss, da würden viele Künstler sagen, ich bin auf dem absteigenden Ast. Sowas, so eine Überlegung hat bei dir nie eine Rolle gespielt?
Nein, ich glaube, es wird ja immer gefährlich, wenn du eine große Karriere machst. Wenn du Projektion verwechselst mit Realität. Und meine Karriere war Gott sei Dank bisher immer selbstbestimmt. Das heißt, ich habe damit aufgehört zu sagen, ich will dieses bombastische, dieses Megastar-Geschichte nicht mehr haben, die du notwendigerweise in Stadien ja kreierst. Mhm. Weil das ist eine Wagner-Oper und du brauchst diesen Heldentenor. Das ist eine Figur, die ist bigger than life. Ich stelle Respekt vor meiner Arbeit weit über Bewunderung.
Die Rolle, die du auf der Bühne auch als gelernter Schauspieler gespielt und ausgefüllt hast, hat mit der Privatperson Westernhagen nur bedingt was zu tun. Ist das so halbwegs korrekt formuliert?
Ja, das ist aber auch immer so, dass dieses Wort Schauspieler ist irreführend, weil die Qualität eines guten Schauspielers liegt darin, dass er Sachen oder Stücke oder auch Songs wieder singen kann. Und jedes Mal, wenn er das tut, neu empfinden kann. Das heißt, dahin geht, wo es weh tut. Nämlich seine wirklichen Gefühle zur Hand hat. Und es jedes Mal neu zu erleben, neu zu fühlen. Da unterscheidest du einen guten Schauspieler von einem schlechten. Und wenn du nicht wirklich fühlst, dann wird das Publikum auch nichts fühlen.
Ja, aber was die Rolle angeht, es gibt ein Zitat eines Musikers von dir, der gesagt hat, jetzt geht er wieder zur Arbeit.
Ich halte mich deshalb nicht für besser oder besonders oder außergewöhnlich.
Das du warst bei all diesen Erfolgen nie in der Gefahr abzuheben?
Nee.
Nie.
Nein, weil das ist unheimlich gefährlich, du musst reflektieren. Das meine ich ja mit, denke nicht, dass das, was Leute auf dich projizieren, dass das was mit dir zu tun hat. Das ist das, was sie projizieren. Und es wird natürlich noch verstärkt durch Medien. Und auch dahin muss man kommen, dass was über dich geschrieben wird, sowohl im Positiven wie im Negativen, im Endeffekt mit dir nichts zu tun hat.
Und du hattest immer genug Leute um dich rum oder die richtigen Leute um dich, die dich geerdet haben?
Ja, durchaus. Das verlange ich auch. Also ich hab nie so eine Passe gehabt, die irgendwie mir ständig erzählt haben, wie fantastisch und wie toll ich bin. Ich finde das auch langweilig und finde es auch störend.
Und du hattest immer auch eine gesunde Abneigung gegen Klaköre und Ja-Sager?
Ja. Gerade wenn du erfolgreich wirst und alle an dir zerren, ist der Druck unglaublich hoch und auch die Gefahr der Verführbarkeit, weil du bist auf einmal in einer Situation, wo du mehr Geld verdienst, als du dir hast je vorstellen lassen und eine Bestätigung erfährst, die ich für hohl halte, weil man sollte sein Leben nicht aufbauen auf Dinge, die vergänglich sind. Und Ruhm und Erfolg und auch Reichtum sind Dinge, die vergänglich sind. Tja. Man kann zum Beispiel Luxus genießen, aber man darf sich nicht davon abhängig machen. Ich habe zum Beispiel nicht wirklich ein Gefühl für Besitz. Wir fahren alle irgendwann in die Grube und kannst das alles nicht mitnehmen.
Du könntest, wenn es so wäre, dein Wohlstandsniveau auch absenken, ohne dass es dir schlechter ging?
Wenn ich es notgedrungenerweise müsste, natürlich. Wieso nicht? Ich meine, können sich wenige Leute vorstellen, wo ich schon in meiner Jugend geschlafen habe. Wahrscheinlich wenige.
Im Keller?
Im Keller, also zum Beispiel in dieser berühmten Wohngemeinschaft in Hamburg, wo ich auch immer nur da schlafen konnte von dem, der gerade verreist war. Weil ich habe da nie Miete gezahlt und habe da auch kein eigenes Zimmer besessen.
Also die ein festes Bett dort hatten, waren Udo Lindenberg und Otto Walkes.
Ja, die hatten ein festes Bett und auch Conny Plank unter anderem. Und wenn ich mal kam und alle waren da, dann gab es unter dem Dach eine Kammer. Aha. Und in der Kammer lagen alte Magazine und es war eine Matratze auf dem Boden. Und da habe ich sehr oft auch geschlafen. Und in meiner Zeit als Regieassistent habe ich in einem Hotel immer gewohnt in Köln. Mhm. Da gab es dann über den Flur eine Dusche für die gesamte Etage. Morgens immer, weil du ja nicht deine Haare immer waschen wolltest und die waren ja dann auch sehr lang. hast du dann immer in der Duschhaube vor der Dusche gestanden und hast gehofft, dass der, der gerade drin war, rauskam. Aber gehen tut das alles natürlich.
Wenn man wie du so lange in diesem Geschäft ist, über ein solches Repertoire verfügt, über einen so langen Zeitraum von mehr als 4 Jahrzehnten, entwickelt man dann zur eigenen Arbeit, wie soll ich das formulieren, auch ein Stück weit eine innere Distanz, die einen auch dazu bringt, manche Sachen von früher nicht ganz so toll zu finden oder andere besser zu finden?
Du schreibst manchmal Sachen, die sich dir erst intellektuell erklären, Jahre später. Das ist ganz erstaunlich. Ich glaube, das geht aber auch jedem so. Und natürlich gibt es Sachen, viele Sachen, die ich heute mit dem, was ich weiß, mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, was ich erfahren habe, nicht mehr so schreiben würde. Aber ich habe es ja halt gemacht.
Und würdest konkreten Beispielen festzumachen, würdest du zwei Stücke wie Gerti, diese DDR-Nummer, und Dicke, also über die etwas korpulenteren Mitbürger, würdest du die nochmal so schreiben?
Sicher nicht so. Also erstens, Gerti war ja Tagespolitik. Ja. Ich habe es nochmal gespielt in Berlin. Das hat keinen Menschen so wahnsinnig groß interessiert. Bei Dicke ist der Fall, dass ich das, was ich damals wollte mit diesem Song, erreicht habe, nämlich eine Provokation und eine Auseinandersetzung damit, was dicken Menschen überhaupt, Minderheiten manchmal nachgesagt wird hinter vorgehaltener Hand. Das hat aufgeregt.
Wobei die Dicken, glaube ich, damals sehr viel humorvoller reagiert haben als die Dünnen.
Die haben es verstanden.
Ja.
Es waren eigentlich die Leute, die wirklich so rumflüstern, die haben sich dann empört gezeigt. Ich hatte aber bei vielen Konzerten bei Dicken, dass Dicke auf die Bühne gesprungen sind und getanzt haben und es gefeiert haben und es mit sehr großem Selbstbewusstsein aufgenommen haben.
Wie gehst du damit um, dass du, was bestimmte Stücke angeht, vielleicht Freiheit, plötzlich so eine Art Kultfigur im Sinne der deutschen Einheit geworden bist oder zu werden drohtest?
Ich habe immer gesagt, es war nicht beabsichtigt, überhaupt nicht. Ich habe nicht den Gedanken gehabt an die Mauer, an den Mauerfall. Es ist ja so, dass Songs, wie auch alles, was geschrieben wird, sich ein Eigenleben annimmt, wo du auch keinen Einfluss mehr hast. Und in dem Fall war es natürlich glücklich, dass dieser Song dann diesen positiven Effekt hatte und anscheinend vielen Menschen Kraft gegeben hat. Das hätte ja auch, ich meine, diesen Song hätten sich zum Beispiel auch die rechte Gruppierung zu eigen machen können. Was hätte ich denn dann gesagt? Dann hätte ich aber ganz dumm ausgesehen.
Das ist dir aber nie passiert?
Nein, Gott sei Dank nicht. Nee, Gott sei Dank nicht.
Unabhängig davon, wenn du alte Stücke, du hast vorhin gesagt, du seist keiner, der sich die alten Sachen anhört. Wenn du es aber doch tust, beispielsweise, um nochmal auf diese MTV-Geschichte zu kommen, da irgendeine Auswahl zu treffen an Titeln, stößt du dann auch auf Titeln, wo du denkst, oh, hätte ich, war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei?
Ja, sicher passiert dir das.
Ja.
Aber hallo, also ich meine, das ist ja auch, es ist einfach auch so, dass wenn du in dem Augenblick, wo du was machst, dann brauchst du auch diese Überzeugung und diese Begeisterung. Aber ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr später eine Platte von mir anhöre und habe sie ein halbes Jahr nicht gehört und ich finde da nichts, wo ich sagen würde, das hätte man anders machen können oder das hätte man anders machen sollen, dann kann ich auch aufhören. Also das treibt dich halt auch voran, das ist auch mein Ehrgeiz. Ich versuche immer weiter mich zu bewegen, mich weiter zu verbessern, weiter zu lernen. Und
das heißt, Selbstzweifel und auch Selbstkritik sind unabdingbar für einen Künstler?
Um weiterzukommen, ja.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit einem Mann, der in früheren Jahren knapp an einer Profifußballkarriere vorbeigeschrammt ist. Müller.
Knapp weiß ich nicht, aber ja.
Marius Müller-Westernhagen war in den 60er Jahren sowas wie der junge Özil.
Ja, weiß ich nicht.
Offensives
aber
Mittelfeld?
Ich hab ganz gut gekickt. Ja, Mittelfeld, ja.
Was hast du gespielt? Regionalliga oder?
Nein, ich habe ja in der Jugend gespielt und war dann, wurde auch mal zu so Lehrgängen geschickt, wo also Clubs ihre Jugendspieler dann hinschickten zum Sichtungslehrgang von der Jugendnationalmannschaft. Aber es war damals alles sehr, sehr anders, wurde anders trainiert, es wurde auf andere Dinge Wert gelegt. Also der Einzige, der damals dann weiterkam in diesem Lehrgang, war jemand, der doppelt so groß, doppelt so breit und doppelt so weit entwickelt war wie alle anderen bei weil der sich einfach physisch durchsetzt. Da fielen dann Talente, die technisch sehr gut waren, alle die Sachen, die man heute Wert legt, die fielen dann unter den Teppich. Und das hat sich ja auch dann später in der Entwicklung des deutschen Fußballs gezeigt. Da ist ja schon, da musste ja ein Umdenken stattfinden.
Das hat ja auch funktioniert. Ich meine, wenn man sich heute anguckt, wie die deutsche Nationalmannschaft spielt, im Vergleich nehmen wir mal diese etwas bleiernen, fußballtechnisch gesehen, bleiernen 80er Jahre.
Ja, aber da darf man, vergisst man immer, wer das ausgelöst hat und wer diese Strukturen am Anfang geschaffen hat. Das war Jürgen Klinsmann.
Stimmt. Mit dem du befreundet bist, oder?
Ja, unter anderem, ja. Aber und ich weiß noch unsere Gespräche von damals.
Ja. Ich erinnere mich, ich durfte einmal bei dir zu Hause sein. Das ist etliche Jahre her, im Zusammenhang mit einem Fotoband, den du gemacht hast. Mhm. Da ging das Telefon und am anderen Ende der Leitung war Jens Lehmann. Mhm. Der hat damals bei Arsenal gespielt und die Klammer zwischen dir und Jens Lehmann war, glaube ich, er war zuvor in Dortmund, bei Borussia Dortmund, und du bist schon ein großer Fan dieses Vereins.
Ja, bin jetzt auch wieder ganz begeistert, was da passiert, und bin auch sehr begeistert von dem Trainer
Tuchel,
der das hervorragend macht in einer unglaublich kurzen Zeit mit hoher Intelligenz. Und ich liebe Fußball und man sieht, dass das Wörtchen Intelligenz steht da drüber. Das heißt, was die Jungs da machen, hat Sinn und Verstand, dass es für mich aufgeht.
Ja.
Und da finde ich Tuchel hervorragend.
Ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch oft ins Stadion gehst oder dazukommst.
Ich war aber gegen Real Madrid war ich da. Das war ein unglaublich gutes Spiel.
Das ging, glaube ich, 2-2 aus.
Fantastisches Fußballspiel.
Ja, und man hat gesehen, Dortmund hat Potenzial, ist aber noch nicht abgezockt genug, um eine Mannschaft wie Real Madrid dann einfach so nach Hause zu schicken.
Das wäre auch ein bisschen viel verlangt. Ich bin schon überrascht, wie weit die überhaupt sind. Aber das ist ja eine extrem junge Mannschaft. Und bei jungen Spielern ist es halt so, da gibt es Schwankungen, da gibt es Leistungsschwankungen.
Ich weiß nicht, geht es dir manchmal auch so, wenn man heute ein Fußballspiel im Fernsehen beispielsweise in Echtzeit anguckt und dann irgendeine Aufzeichnung aus den 70er Jahren.
Wie alte Herren, ne?
Ja, man hat das Gefühl, es ist Standfußball.
Ja, aber was mich jetzt erstaunt, was auch immer dramatischer wird, wenn du siehst heute Champions League Spiele und dagegen sind dann Bundesligaspiele so viel schwächer, dass dann auf einmal hat das ein Level von Fußball und eine Perfektion und eine Passgenauigkeit, eine Passgeschwindigkeit.
Ja.
Das ist schon unfassbar.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, nach wie vor aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet, Marius Müller-Westernhagen, der, auch das ist ein paar Jahre her, mal zum Kulturküchenkabinett von Gerhard Schröder gehörte.
Mhm.
Also Schröder war Bundeskanzler, hatte, glaube ich, jetzt nicht so den direkten Zugang zur Kultur und hat sich ein paar Leute ausgeguckt. Du warst dabei, Grass war dabei als Schriftsteller.
Ja.
Flimm
war dabei.
Theatermann.
Ja.
Und?
Ich war erstaunlicherweise der Jüngste. Okay. Löst war dabei, der inzwischen verstorben ist.
Okay, Grass auch verstorben.
Und das erweiterte sich manchmal, das ist damals aus der Taufe gehoben worden. Und diese Treffen gab es dann über seine erste Legislaturperiode sehr oft, die manchmal erschütternd waren auch, weil du erfährst, die haben vor, irgendwie in den Kosovo da einzugreifen.
Ja.
Wo du dann denkst, mein Gott, du sitzt hier am Tisch und du erfährst hier politische Entscheidungen, die wirklich eine große Tragweite haben. Wir haben auch alle geklatscht, als er gesagt hat, er macht diesen Irakkrieg nicht mit. Und wo er aber auch dann warnt und sagt, die Kinder, ihr könnt euch aber gar nicht vorstellen.
Wie groß der Druck ist.
Wie groß der Druck von einer Macht wie den USA ausgeht. Und wenn die Franzosen uns im Stich lassen, dann stehen wir ganz schön im Regen. Entscheidung war toll und die war mutig. Und das nach wie vor noch, bin ich der Meinung, er war ein richtig guter Kanzler, weil er halt auch im Endeffekt nicht populistisch gehandelt hat.
Ich vermute jetzt einfach mal, aufgrund dieser Treffen und dem, was du auch gerade, was Kosovo, was Irak angeht, geschildert hast, also die Last, die auf solchen Schultern liegt, ist schon brutal und enorm.
Also ich weiß nicht, wie sich jetzt jemand antut. Das ist wahnsinnig, weil diese Leute sind ja auch, bin ich auch der Meinung, im Grunde unterbezahlt. Dieser Arbeitsaufwand und dieser Stress, der da ist, der Druck, der da ist, 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 immens. Ja. Und deshalb war es auch gut. Ich glaube nicht, dass ich mich nochmal so in der Nähe der Macht bewegen würde. Aber es war unglaublich interessant, das mal zu sehen und auch zu sehen, dass welche Politik wird gemacht und, welche wird verkauft.
Und wenn man sich jetzt beispielsweise die Entwicklung der Politik anguckt und wenn man sich beispielsweise eine Kanzlerin wie Angela Merkel anguckt, da ist ja alles noch schwieriger und noch komplizierter geworden.
Weil auch die Menschen über viele, viele Jahre depolitisiert wurden. Mhm. Und inzwischen wir eine derartige Ego-Gesellschaft haben, die auch in einem Maße materialistisch und hedonistisch ist, dass zum Teil, wenn man zum Beispiel die Abstimmung in England zum Brexit sieht, wenn man sieht, dass so eine Figur wie Donald Trump in Amerika möglich ist, könnte man zynisch sagen, die Menschen sind inzwischen zu dumm zur Demokratie, weil sie einfach zu wenig informiert sind. Mhm. Und das ist schade. Das liegt aber auch an den Politikern, die inzwischen ja auch so eine Kunstsprache entwickelt haben, ja. die kein Mensch mehr versteht oder jedenfalls jemand erst versteht, wenn er, weiß ich, viele Jahre studiert hat und intellektueller ist. Und diese Entfremdung ist natürlich für die Form der Demokratie tödlich, weil wenn du wählst, musst du ja wenigstens wissen, was sind die Inhalte. Und dann fällst du halt auch nicht rein auf irgendwelche Sprüche, weil darauf baut sich ja die ganze Präsidentenkandidatur von Trump auf.
Eine beeindruckende Karriere als Musiker, als Sänger über mehr als 4 Jahrzehnte, ein riesiges Repertoire an unverwechselbaren Titeln, deutlich mehr als 10 Millionen verkaufte Tonträger, Marius Müller-Westernhagen, eine Bilanz, wo du sagen würdest, klar, ich habe Glück gehabt, ich habe logischerweise auch ein Talent mit einbringen können.
Ja, das hilft dir ja nicht, wenn du siehst, wie viele Leute ein unglaubliches Talent haben und nie irgendwas verkaufen.
Okay. Also
das ist nichts, worauf man stolz sein kann, finde ich.
Aber was muss trotzdem noch dazukommen, außer dem Glück, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Musik gemacht zu haben, die richtigen Leute getroffen zu haben?
Die richtigen Leute, aber diese auch als die richtigen Leute zu erkennen, sich auch von Menschen im richtigen Augenblick trennen zu können, um auf einer Komfortzone herauszukommen, die Ernsthaftigkeit in der Arbeit. Arbeit selbst lohnt sich immer. Es wird sich immer auszahlen. Man bekommt nichts umsonst. Es hat immer was mit Arbeit zu tun.
Ja.
Man muss bei sich bleiben und weder sich verrückt machen lassen durch Positives noch durch Negatives. Man muss auf seinem Weg bleiben, weil nur da findet man dann die Befriedigung auch in der Arbeit.
Wenn du auf deinen Weg zurückguckst, spielt so ein Begriff wie Dankbarkeit eine Rolle?
Oh, durchaus. Ja. Also sicherlich Dankbarkeit auch, weil das bei mir nie so darauf angelegt war, dann so ein Publikum zu finden, die mir dann natürlich dadurch, dass sie sich mir zugewandt haben, auch eine noch größere Freiheit gegeben haben und mir dann auch den existenziellen Druck genommen haben, der dich dann natürlich auch manchmal dazu zwingt, Dinge zu machen, die du eigentlich nicht machen möchtest. Und in der Lage bin ich Gott sei Dank, dass ich machen kann, was ich möchte. Und
es gibt Künstler in Deutschland, die ein extrem dankbares Publikum haben. Also Reinhard May würde mir einfallen, also der über die Jahrzehnte mit einem immer gleichen Publikum durchs Leben geht. Gibt es bei dir sowas vergleichsweise auch?
Oh ja, die Loyalität der Leute ist schon unglaublich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch über viele, viele Jahrzehnte immer das Glück, immer wieder eine neue Generation dazu zu gewinnen. Da bin ich jetzt skeptisch, weil ich habe jetzt doch ein Alter erreicht, was für viele junge Menschen, das ist für die einfach alt. Also meine Lebensgefährtin, die hatte nie vorher in ihrem Leben die Rolling Stones gesehen und kriegte dann den Mund nicht mehr zu. Und ich finde gerade Alpha Tier zum Beispiel ist ein Album, was ein Album ist für junge Generationen, gar keine Frage.
Lass uns zum Schluss der Sendung noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Werdet ihr mit dieser MTV Unplugged-Geschichte auf Tournee gehen?
Es laufen Verhandlungen, wie man so schön sagt, in diesem Geschäft, aber ich kann es nicht bestätigen, weil halt nichts unterschrieben ist.
Bist aber optimistisch.
Ich bin optimistisch, weil der Wunsch sofort da war. Also auch der Wunsch von den Musikern sofort da war. Das müssen wir öfter spielen, das müssen wir machen, das müssen wir weitertragen und den Menschen zeigen. Ich hoffe, dass es passiert, weil es hat einen unglaublichen Spaß gemacht. Das muss man wirklich dazu sagen.
Gibt es irgendwann demnächst eine neue Studio-CD?
Ich habe noch nichts geschrieben, aber ich bin jetzt im Winter wieder in Afrika Und wenn ich meine, ich hätte was zu sagen und dann wird es dann irgendwann mal wieder was geben. Aber das ist ja auch das, was Leute immer so frustriert. Wann kommt denn ein neues Album? Ich kann immer nur antworten, wenn es fertig ist.
Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
Und ich danke für euer Interesse.
Und schöne Grüße in jedem Fall auch nach Berlin.
Dankeschön, ich grüße auch.